Johannes 4, 43 bis 54. Jesus heilt den Sohn eines königlichen Beamten. Nach diesen zwei Tagen in Sychar ging Jesus weiter nach Galiläa. Er selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Doch als er nun nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen, denn sie waren auch beim Fest in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenen Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapernaum lebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapernaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war. Und er bewies dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht.
Funktioniert das? Ja, das Mikrofon, jetzt merkt ihr schon, warum ich auf das Wert gelegt habe. Ich kämpfe seit einer Woche mit ganz starkem Husten und 4 Tage lang Auswurf noch und nöcherer. Und wie es wieder einmal in der Nacht so weit war, habe ich mir gedacht, wie ist in dem Predigttext, wie heißt es dort so schön? Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Gilt das jetzt für mich auch in der Situation, dann habe ich wieder gearbeitet und es ist halt nicht so einfach. Es ist nur Husten und so, es ist nicht kein Vergleich zu irgendwas, aber gilt es auch mir jetzt? Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, ja, das gilt. Und was sagt Jesus jetzt zu mir? Und da habe ich gar nicht lange nachdenken müssen, dann kam schon, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. War schon da. Herr Jesus, du bist da, du wirst mich jetzt erfrischen, du wirst es machen. Ich habe weiter gehustet, weiter gespuckt und so weiter. Best Dance, aber viel leichter, viel leichter. Und der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Und ich darf seit 50, jetzt bald 50 Jahre, 21. Juni 1968, darf ich dem glauben, was Jesus gesagt hat. Ich bin damals von der letzten Staatsprüfung nach Hause gekommen und habe mich hingesetzt und habe aufgeschlagen die Bibel, so frisch gemult, jetzt wird irgendeine Verheißung kommen und jetzt war es das Kapitel 23 im Matthäus-Evangelium und da redet Jesus ein ganzes Kapitel gegen Heuchler, gegen Heuchler, gegen Heuchler und der Mann glaubte dem Wort, dass Jesus zu ihm sagte, genau das habe ich geglaubt, Herr Jesus, du hast völlig recht, das bin ich, das bin ich. Ich habe noch keinen getroffen, der über Matthäus 23 zum Glauben gekommen ist, aber so ist das Wunderbare und ihr seid ja jetzt im Johannesevangelium. Dieses Wunderbare, Jesus geht individuell mit jedem Einzelnen. Er Das ist so großartig, das zu wissen. Ich muss nicht so glauben wie der andere, und es ist nicht Bekehrung, so wie es bei dem anderen ist, aus 0815, so ist es jetzt, so für einen Juristen natürlich, Paragraph 1 Absatz 4, Litera A und BB und Alpha und Beta. Nein, Jesus geht jedem Einzelnen ganz persönlich nach. Das habt ihr jetzt ja schon, viertes Kapitel Johannes, schon erlebt im dritten Kapitel mit dem Nikodemus, einem dieser liebsten Gestalten. Es gibt eigentlich nur so liebe Gestalten, außer die halt ganz besonders böse sind und wo Gott dann reinschlagen muss. Aber das haben wir ja jetzt schon. Und wir sind jetzt im Grenzgebiet von, in unserem Text, der mir vorgegeben ist, von Samarien und von Galiläa. Der Herr Jesus auf dem Weg von Jerusalem nach Galiläa, nach Kana, wie es in unserem Text heißt, wieder Kana. Das erinnert uns an das erste Zeichen, das ist das erste Wunder in Galiläa. Es war ja nicht das erste, aber in Galiläa die Hochzeit und der Wein aus dem Wasser erinnert uns. Und unser Text hat dann geendet mit, das war das zweite Zeichen, das Jesus in Galiläa getan hatte. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Das dürfen wir so unvermindert tun, und das ist so herrlich und so wunderschön. So, das war mal das Erste. Das Zweite, ja, genau, ist mir eingefallen vorhin beim Sitzen. Meine Mutter, diese Frau, wenn man sagen, glaubte dem, was Jesus sagte, die hat ja 14 Jahre mit Krebs gekämpft, und da war sie wieder mal im Spital, und ich habe sie besucht, und sie war so richtig snapped, sagen wir in Wien, so richtig K.O., so richtig down, Hochdeutsch. Genau, und ich sage zu ihr, du Mama, Omschi, wie ist es, hat der Herr Jesus dich aufgegeben? Sie war so down, dass sie gar nicht richtig geantwortet hat. Und meine Mutter hat 40 Jesus gefunden und ist mit 80 heimgegangen, 40 Jahre mit Jesus, 40 Jahre ohne Jesus. Am nächsten Tag, als ich die Tür aufgemacht habe, als so ein Spalt offen habe, hat sie schon herausgekräht: Jesus hat mich nicht aufgegeben. Wie ich da auf die Idee komme dazu, sie glaubte dem Wort, das Jesus zu ihr sagte. Und das dürfen auch wir tun, egal wie es uns geht, egal wie es gerade ist. Jesus ist da, und er ist, haben wir erst im Philipperbrief ja gelesen, Jesus ist unsere Gerechtigkeit, und ich gebe alles hin, alles lasse ich aus, wenn ich nur Jesus habe und seine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich könnte jetzt nur mehr schwärmen, vom Text weggehen und nur mehr schwärmen über die letzten 50 Jahre mit dem Herrn Jesus Christus. Und ich weiß, was vor mir liegt. Ja, da kann man ja auch nur schwärmen. Vor mir liegt noch mehr Herrlichkeit. Und da liegt eigentlich die Herrlichkeit. Und ich werde Jesus sehen, so wie er ist. Und jeder Einzelne von uns als seine Freunde, als seine Glaubensgeschwister, wir werden ihn sehen, so wie er ist. Unbegreiflich. Also ich bin kein wirklicher Charismatiker, natürlich, ich habe den Heiligen Geist, aber kein Turbo-Charismatiker, der da und aufspringt wie ein Luftballon. Einfach die Freude am Herrn ist eine Stärke, und das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke, und die trägt 50 Jahre, 60 Jahre, 100 Jahre, die trägt in alle Ewigkeit. Und das ist das Schöne. Es ist schön, bei euch zu sein, und es ist schön, dass meine Frau und ich 45,5 Jahre schon zusammen sein dürfen, aber noch schöner wird es dann bei ihm sein, eindeutig. Also ich kann mir es nicht mehr vorstellen, dass es einen Augenblick gäbe, wo die Vera nicht da ist. Und im Stillen bete ich natürlich, dass ich zuerst heimgehe, aber das ist egoistisch, das weiß ich, das ist sehr egoistisch, aber ich weiß dann, das Herrliche kommt ja noch. Aber wenn es jetzt schon hier so schön ist, in der Gemeinschaft, mit euch, mit Gleichgesinnten, Gleichgesonnenen, wie auch immer, also Geschwistern, Wenn es schon so schön ist, und wir sind heute heruntergefahren von Mariazell, Hochschwab, heute bei Sonne und diese herrliche Pracht zu sehen. Und trotzdem, das ist der Tempel, wie Jesus damals gesagt hat, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das wird vergehen, aber Offenbarung 21, Gott schafft eine neue Welt, er schafft einen neuen Himmel, er macht alles neu und er hat in unserem Leben alles neu gemacht. Wenn ihr nachgerechnet habt, war das 1968, war die Revolution und das war die wirkliche Revolution im Herzen, wenn ein Mensch Gottes Kind wird, wenn er erkennt, er ist ein Heuchler, er ist ein Lügner, er ist ein was ich was alles. Und es ist nichts Gutes an uns, nichts Gutes an uns. Das ist Revolution, ein umgestaltetes Leben. Und jetzt gehen wir dann schön langsam in den Text hinein. Die Uhr dort, die kannst du ein bisschen, kannst du nicht anhalten, Frankie? Dreh's einmal kurz ab, die Uhr da oben. Ja, okay, gut, danke. So, ich habe das jetzt miterlebt. Vor einigen Wochen durfte ich in der Volksmission in Wien über den Brunnen, die Frau am Brunnen reden. Also das vierte Kapitel ist ja sowieso ein Wahnsinn einfach. Die Frau am Brunnen. Und in dem Mittelteil wird der Prediger von letzten Sonntag sicher darüber gesprochen haben. Da kamen Menschen zum Glauben durch das Wort von der Frau, durch ihr Zeugnis. Und das, man kann nicht still sein, das geht einfach nicht. Man muss explodieren. Wo wir Jesus im Herzen haben, geht einfach nicht. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Sie kamen zum Glauben durch das Wort der Frau, steht dann. Und dann später kamen viele zum Glauben. Sie glaubten um seines Wortes willen, nicht mehr eines Menschen. Das ist immer wieder eine Gefahr, dass man sich an Menschen hängt, weil der sympathisch ist und weil das gar nicht so schlecht ist, was der sagt, aber das ist dann entscheidend. Sie glaubten um seines Wortes willen. Er bleibt 2 Tage dort auf dem Weg von Jerusalem nach Galiläa. Und jetzt sind wir in unserem Text. Nach 2 Tagen macht er sich wieder auf und geht nach Galiläa. Dann ist dieser Vers, der eigentlich ein bisschen fremd ist, warum der jetzt plötzlich da drinnen steht. Denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat, nichts gilt. Warum das jetzt plötzlich steht? Und dann müssen wir uns wirklich fragen, wo ist Jesus wirklich zu Hause? Er ist beim Vater zu Hause in der Herrlichkeit. Aber hier im irdischen Zuhause, geboren in Judäa, in Bethlehem, aber aufgewachsen in Galiläa. In Nazareth. Also worauf bezieht es sich? Gerade wenn dann in den nächsten Versen steht, dass die Galiläer ihn mit Freuden aufnahmen, dann ist es eigentlich wunderbar. Galiläa, das ist das. Dort wollen wir sein. Wir ziehen jetzt alle nach Galiläa. Da kann uns nichts passieren. Keiner ist gegen uns. Alles ist perfekt. Wunderbar. Aber so ist es ja nicht. Denn Nazareth liegt auch in Galiläa und wenn ich da so erinnere in der Synagoge, was die dann nach seinen Worten mit ihm tun wollten, einen Absturz und ihn runterstürzen dort, die sind nicht sehr zimperlich mit ihm umgegangen. Also sowohl in Jerusalem wie auch Galiläa, und so muss es uns auch persönlich klar sein, hier in diesem Leben, in dieser Welt, diese Welt ist nicht unsere Heimat. Steiermark ist natürlich grandios, das ist sozusagen ein paar Millimeter nur vom Himmel entfernt, also ganz wenig. Aber das schon, aber trotzdem ist diese Welt nicht unsere Heimat, das ist klar, weder Galiläa noch Judäa. Und ein Prophet gilt nicht, das erlebt Jesus und das erleben wir auch, wenn wir deutlich und klar leben, nicht nur reden, sondern ausleben, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein, ein Gotteskind zu sein, dann dürfen wir uns mit 100% Gewissheit auf Gegenwind gefasst machen. Aber wir sind nicht allein, Jesus ist bei uns, er umgibt uns von allen Seiten, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er geht seinen Weg nach Galiläa. Sie nahmen ihn auf, weil sie gesehen haben, was er in Jerusalem getan hatte. Dann sind einige dabei, die gesehen haben, die waren in Kana vielleicht dabei, bei der Hochzeit, was sie gesehen haben. Und da sind, nehmen sie ihn freudig auf. Weiter später, wenn der Mann da, der Beamte kommt, sagt Jesus ihm auch ein bisschen grob: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Also die ihn da so freudig aufnehmen, die haben gesehen, was er getan hat. Er hat da im Tempel, hat er die hinausgejagt, die Händler hinausgejagt. Auch nicht schlecht. Also so irgendwie ist das eine tolle Situation. Ich habe es bisher noch nie gemacht, aber irgendwie kann ich mir das so vorstellen, diese Situation. Das haben die gesehen, haben Macht, Autorität haben sie gesehen. Der Mann, der spricht mit Autorität, der handelt auch mit Autorität. Und den nehmen sie auf, schon alleine irgendwie aus dem Positiven heraus, wenn wir an seiner Seite sind, sind wir möglicherweise auf der richtigen Seite. Aber wenn das unsere Haltung ist, möglicherweise sind wir auf der richtigen Seite, dann wird unser Glaubensleben einknicken. Wir sind auf der richtigen Seite mit Jesus und nirgendwo anders. Er kommt wieder nach Kana, wo er das Wasser zu Wein gemacht hat. Wieder dort, das zweite Zeichen. Und jetzt kommt diese Begebenheit, der königliche Beamte. Es steht im Griechischen nur ein königlicher, aber man nimmt an Beamter, einer, der dem König dient, dem Herodes Antipas, aber auch so eine Gestalt. Sage jetzt nichts, nein, da bin ich so leicht, wenn ich dann darüber jetzt rede, dass ich zum Politisieren anfange, aber tue ich nicht, dann noch dazu nicht heute am Tag der niederösterreichischen Wahl. Aber da kommt dieser königliche Beamte, dessen Sohn krank war. Der kommt von Kapernaum rauf, das sind immerhin mehr als 30 Kilometer und das sind einmal schon, ich glaube, 200 Meter Höhenunterschied unter Meer und noch 300 Meter, also der hat eine ganz schöne Anstrengung hinter sich, um zu Jesus zu kommen, dieser königliche Beamte. Und sein Sohn liegt im Sterben, sagt er dem Herrn Jesus. Und jetzt sagt ihm Jesus so irgendwie ein bisschen, na brummig, na Jesus brummt nicht, aber der ist ja nicht ich, der brummt nicht. Aber irgendwie, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Interessanterweise ist mir dann aufgefallen, im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 37, da steht ein Vers: Obwohl er, Jesus, aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht. Also nur auch nicht. Aber jetzt sagt er ja, wenn ihr nicht Zeichen, wenn ihr nicht seht, irgendeine Action seht, da tut sich was. Aber auch da, auch wenn ihr die Zeichen seht, die Wahrheit ist eben die Wahrheit und Jesus ist die Wahrheit und die Wahrheit ist unangenehm, wenn die Bibel uns sagt, dass nichts Gutes an uns ist und dass nur in Jesus die Rettung ist, dass nur in Jesus das Leben ist und bei niemandem und sonst, nur bei ihm. Und das ist das gleichzeitig herrlich Wunderbare. Wir dürfen den Herrn Jesus in unserem Herzen, in unserem Leben haben. Und wir wissen, da sind wir wirklich wohl geborgen. Nicht verlassen, nicht aufgegeben. Meine Mutter damals dann, Jesus hat mich nicht aufgegeben. Und ich habe ja gesagt, und Oma, du, einen Brief gib mir auf, aber Jesus, der gibt dich nicht auf. Und das dürfen wir uns jeden Augenblick sagen, wenn wir irgendwo in Tieflagen sind. Auch in Höhenlagen. In Höhenlagen ist leichter natürlich, aber auch in Tieflagen und in Tiefstlagen. Und wenn es einmal dann an den Punkt kommt, der Todesschatten, wenn jeder von uns, vielleicht nicht, im Stillen denkt man, wir sind die, die bei der Entrückung das uns ersparen, aber eigentlich gleichzeitig denke ich mir immer, Jesus kann jederzeit kann die Entrückung sein, aber wahrscheinlich sind wir nicht dabei. Aber wenn dann der Punkt kommt, er ist bei uns und umgibt uns von allen Seiten. Der Paulus, 2. Timotheusbrief, der schreibt, alle haben mich verlassen, aber der Herr stand mir bei. Und da gibt's nichts, es ist so, wunderbar, er ist die Wahrheit und das ist dann einfach wunderbar so. Nun, der kommt und seine größte Sorge gibt er. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es ist interessant, manche Begebenheiten aus der Bibel, die ähnlich sind und doch unterschiedlich sind. Zum Beispiel hier in dem Fall geht Jesus nicht mit nach Kapernaum in seine Stadt an den See, ans Galiläische Meer. Der geht nicht mit. Er spricht ein Wort und der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Und als nachher, in der Nacht, er muss ja dort bleiben. Wenn es 1 Uhr mittags ist, muss er ja noch übernachtet haben. Der ist sicher nicht in das Bergland runtermarschiert bei totaler Finsternis. Kommt er dort hin und seine Diener ihm entgegen und sagen, genau zu dem Zeitpunkt, als Jesus das gesagt hat, dein Sohn ist gesund, genau da ist der Sohn gesund geworden. Auch das wieder so ein Punkt, er hat keine Verspätung, die ÖBB hat Verspätung manchmal. Ich darf das gar nicht so sagen, weil unser Sohn ist bei der ÖBB, aber er ist jetzt eh nicht da. Aber Jesus hat keine Verspätung, immer, aber exakt, Atomuhr heißt es, die so ganz genau ist oder so, aber noch viel genauer als so eine Atomuhr. Der kam da zum richtigen Zeitpunkt zum Glauben und da musste Jesus gar nicht dorthin. Aber es gibt verschiedene Berichte. Wenn ich an den Jairus denke zum Beispiel, denkt an den Synagogenvorsteher, dessen Töchterchen, 12-jähriges Töchterchen, todkrank ist und er kommt zu Jesus und sagt, komm, du musst kommen jetzt und sie heilen. Und Jesus geht auch mal mit ihm mit und es ist eben dieses Individuelle. Da bleibt er, da sagt er ihm das Wort, da sagt er, glaub meinem Wort. Und beim Jairus, da geht er mit und wir wissen schon, auf dem Weg dorthin, wenn ihr euch erinnert, Jairus, unterwegs die Frau, die blutflüssige Frau, die Unterbrechung, der zoppelt da schon, der sagt, wir müssen schnell hin und jetzt bleibt Jesus stehen und heilt diese Frau. Muss das sein, so ungefähr wird er sich vielleicht gedacht haben, die Verzögerung. Und dann kommen ihm seine Diener entgegen, sagen, belästige den Meister nicht, dein Töchterchen ist gestorben, es ist völlig hoffnungslos. Jetzt kommt aber wieder der Mann oder die Frau, glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Und sie gehen weiter und er kann dieses Mädchen auferwecken. Dort, er rührt sie an, er sagt, er rührt sie, steh nicht, aber komm, steh auf, Mädchen, steh auf. Interessant, dort ist er dorthin gegangen. Wir denken manchmal, es muss was Großartiges geschehen, erst dann. Ich habe mir das auch so gedacht. Da muss ja, wenn ich jetzt mein Leben Jesus übergebe, da muss ja einen Donnerschlag geben, da muss ja ein Erdbeben geben, da muss irgendwas sein. Ja, Erdbeben hat es schon gegeben in meinem Herzen. Einfach das Herz hat gebullert, weil jetzt da Jesus eingezogen ist und weil ich Freude empfunden habe. Aber was riesig Großes ist nicht passiert. Der Glaube ist was ganz, ganz Einfaches. Es ist einfach dieses sich verlassen auf das Wort Gottes, mit ihm zu leben, mit dem Unsichtbaren, als sehen wir ihn, Hebräerbrief bei den Glaubenshelden, als sehen wir ihn, das ist der Glaube, der trägt und der wirklich Kraft hat, uns durchzutragen, 10 Jahre, 50 Jahre oder wie auch immer. Also ich bin kein so Prophet, aber irgendwie denke ich, ich bin schon ein bisschen sehr nahe dort an diesem Punkt und es ist kein schlechter Gedanke, kein schlecht. Auch wenn ich vielleicht nimmer mehr nach Kapfenberg komme in diesen Raum, aber dann werdet ihr mir wahrscheinlich gratulieren und sagen, es geht ihm jetzt viel, viel, viel besser. Und in unserem Alter, wir gehen eigentlich jetzt ständig und dauernd auf Begräbnisse und wir waren, und da habe ich mich verkühlt, eben vor 1,5 Wochen, Wolfgang Stienauer, in Bruck an der Leiter, 3 Stunden in der Eiseskälte bei Wind heraußen stehen und das war nicht so richtig das Günstige. 61 Jahre alt, ein ganz treuer Lieber, den wir seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten gekannt haben, der in seiner ersten Lebenshälfte sehr viele Dinge falsch gemacht hat und dann aber zu Jesus kam und wirklich ein ganz wunderbares Vorbild. Und das, da sage ich, das war es wert. Die Verkühlung war es wert, dabei zu sein bei der Verabschiedung dieses Bruders, der jetzt beim Herrn Jesus in der Ewigkeit und in der Herrlichkeit ist. Den hat der Jesus angerührt und die Engel Gottes haben ihn zum Thron Gottes geführt und emporgetragen. Der Jairus, da ist er mitmarschiert. Hier sagt er ein Wort und der Mann glaubte dem Wort. Oder andere Stelle im Matthäus-Evangelium, die kennt ihr auch, gleich nach der Bergpredigt, der Hauptmann. Der Hauptmann in Kapernaum, wirklich, das ist jetzt ein Heide und das ist ein Hauptmann und der sagt auch deutlich in dem Text, ich habe Autorität, wenn ich meinen Leuten befehle, dann spuren die, dann machen die das und nichts anderes. Und du bist auch der Herr. Wenn du was sagst, dann hast du was zu sagen, die Autorität, der Hauptmann. Und das ist diese Stelle, wo Jesus in sein Haus gehen will. Und der Mann sagt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, sondern sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Da muss er gar nicht hineingehen. Das erkennt der Heide, erkennt es. Das ist nicht notwendig. Das muss nicht irgendwas Mystisches sein, irgendeine Erscheinung von irgendwas sein. Wir wissen schon, Gottes Wort wird ja aus dem Zusammenhang herausgerissen und an jedem Sonntag irgendwo oder in vielen Gegenden, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, herausgerissen, völlig aus dem Zusammenhang, aber das nur so nebenbei. Da muss nicht Jesus. Oder jetzt denke ich gerade an den Naaman, an den syrischen Häuptling da, den Oberbefehlshaber von der syrischen Armee, der aber Aussatz hat und der dann zum Propheten kommt. Und der Prophet, was wird da sein? Er stellt sich das schon so vor. Der Prophet wird heraustreten und mit seinem ganzen Gefolge. Und ich komme mit meinem Gefolge. Und da wird es zugehen, also sowas von herrlich und heilig und von Weihrauch und all das Mögliche. Na, das wird ich hinzugetan. So wird es werden und dann wird er mich anrühren und dann werde ich gesund sein. Und was sagt der Prophet? Der kommt gar nicht selber, der schickt nur seinen Diener und sagt, du sollst 7-mal da in der Drecklacke, hätte ich fast gesagt, in dem Fluss untertauchen. Und wenn du da 7-mal untertauchst, dann wirst du frei sein. Und der Naaman explodiert. Das kann doch nicht sein, mir, dem Oberbefehlshaber, und dass das so ist, eine solche Verachtung. Und letztlich hört er dann doch auf seinen Diener und macht das und da taucht er unter, 3-mal, 4-mal, 5-mal, beim 6-mal taucht er auf und ist immer noch nichts, keine Veränderung. Und letztlich sagt er, er hat ja gesagt, ich soll 7-mal untertauchen. Und er taucht unter und wird heil. Das ist natürlich spektakulär, das ist klar. Und das sagt Gott uns jetzt nicht, du musst 7-mal in der, wo sind wir jetzt, in der Mur, ne? in der Mur untertauchen, schau halt, dass du nicht untergehst und das selbst, aber das sagt er ja gar nicht. In der wunderbaren Mur, also herrlich, herrlich, aber die Donau ist natürlich noch schöner, weil ich ja Wiener bin, drum. Das nur so nebenbei. Aber dieser Hauptmann, das ist sowas Großartiges, ich bin nicht wert, dass du dich da kümmerst. Welch ein toller Mann übrigens, der kümmert sich um seinen Diener, um seinen Untergebenen. Bei dem anderen ist es der Sohn, das verstehen wir noch, natürlich noch besser. Aber diese Herzensfürsorge für andere Menschen. Noch eine Stelle, die kanaätische Frau, wenn ihr euch da erinnert, da unten in Sidon oder irgendwo Tyrus, Sidon, dort in der Ecke, diese heidnische Frau, die da kommt und sagt, das Töchterchen ist krank. Und Jesus ist ein bisschen, meinen wir, grob, er schickt sie weg, ich bin nur zu den Kindern Israel gesandt. Und vom Brot, ich kann nicht den meinen Kindern sozusagen das Brot wegnehmen. Und diese Frau sagt, und ist sogar noch das schlimme Bild vom Hund, von den Hunden. Man kann nicht das Brot für die Kinder wegwerfen zu den Hunden und die Frau lässt sich nicht abschütteln. und sagt, und doch nehmen dann die Hunde unter dem Tisch die Brosamen, die Bröseln von dem Brot. Und Jesus sagt dann, sei getrost, deine Tochter ist gesund. Auch wieder auf Entfernung, ohne große Pomp, Zeremonie. Und das ist das Wunderbare, wenn Gott es uns zeigt, ich brauche Jesus Christus, ich brauche den Zugang zu ihm, ich muss über die Brücke gehen, um die Kluft zwischen Gott und mir zu überbrücken, und das geht nur durch Jesus. Dann geht es sehr, sehr einfach. Dann kann ich einfach mehr. Ich muss mich nicht einmal hinknien, wollte ich gerade sagen, sondern so wie ich sitze, liege, stehe, kann ich sagen, Herr Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Herz, gestalte es um und sei du der Herr, der entsprechend zu bestimmen hat in meinem Leben. Und ihr Lieben, es ist so. Seit 51 Jahren lese ich die Bibel, das war aber so ein Auf und Ab eben, und drum hat er mich dann als Heuchler bekehren müssen, sozusagen. Ein Auf und Ab seit 51 Jahren, das lebendige Wort Gottes, und dieses lebendige Wort Gottes und dieser lebendige Herr der Herren und König der Könige, als der wiederkommen wird, der hat mich durchgetragen in meiner 38 Jahre bei der Justiz, in den 45,5 Jahren in einer wunderbaren Ehe. Meine Frau verzieht den Mund gerade. Ich muss also aufhören zu schwärmen. Aber das tue ich auch ganz gern, weil es einfach so schön ist. Aber bei Erziehung, wir haben 3 Kinder, wir haben 3 Schwiegerkinder und wir haben seit 20. Dezember ein 6. Enkelkind. 20. Dezember. Er hat es nicht ganz geschafft. Meine Vera hat ja am 24. Dezember Geburtstag. Um 4 Tage hat er es nicht geschafft, die Oma einzuholen. Aber wir haben jetzt auch einen Daniel. Das Großziehen, da ist immer wieder doch einiges dran. Viele, die Kinder haben und Enkel haben, wissen, was es bedeutet. Aber mit Jesus ist es was anderes, auch Tieflagen. Unser Ältester ist 17, der ist in der Pubertät, mitten, nicht nur mittendrin, also gewaltig drinnen in der Pubertät. Und wir ringen im Gebet, dass er den guten Weg, den er begonnen hat, auch wirklich fortsetzt, sein Leben lang. Und auch seine Schwester und auch seine Cousinen und seine 2 Cousins im Burgenland, in Stinaz Nord. Ich schließe ab, die Uhr ist unangenehm im Vorlaufen. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Um die 7. Stunde, schon zitiert, ist das Fieber verschwunden, verließ ihn das Fieber. Wunderbar, das zu sehen. Wenn Jesus gebietet, dann ist es auch so. Und die Reaktion, Vers 53, er glaubte und sein ganzes Haus. Und dieser Glaube, der war nicht auf Zeichen und Wunder aufgebaut. Er glaubte dem Wort. Er glaubte einfach dem, was Jesus gesagt hat. Und das Großartige, auch wenn Paulus spricht, dann spricht auch Jesus aus ihm. Der Geist Gottes spricht aus ihm. Ich höre manchmal diese nerventötenden Aussagen, das hat ja nur der Paulus gesagt. Oder das hat nur der und jener geschrieben. Ich glaube nur dem, was Jesus sagt. Nur genau dem. Das ist sowas von brüchig und dumm. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Und egal, welchen Boden er verwendet, es ist das lebendige Wort Gottes. Er glaubte und sein ganzes Haus, das wäre jetzt wieder eine eigene Predigt, und sein ganzes Haus, haben wir einige Beispiele. Dies tat Jesus wieder als 2. Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Übrigens ist interessant, wenn man durchschaut, das Johannesevangelium, im Johannesevangelium sind relativ wenige Zeichen. Das sind eigentlich ganz wenige. Ich habe mir so zusammengeschrieben, hätte gesagt, 8 hätte ich dann gefunden. Aber nicht mehr in den Synoptikern, da hast du ja eins nach dem anderen aufgefadelt, wie auf einer Perlenkette. Aber in Johannes, das ist so was Persönliches und so was auch Sympathisches. Ich sage jetzt nichts, dass die anderen Evangelien unsympathisch sind, sondern das braucht der Johannes nicht bei dem Zeugnis im Evangelium und in der Offenbarung sowieso. Es sind nur wenige, gleich jetzt danach kommt Kapitel 5, Bethesda, der Teich, der sich da bewegt, dieser Aberglaube, der dort jedes Mal hohe Wellen schlägt, wenn die Wellen sich bewegen, dann wird einer gesund. Na, das kann nicht von Gott sein, das ist einfach ein Aberglaube, ein dämonischer, denn das macht Gott sicher nicht. Er bewegt dann das Wasser und dann prügeln sich die dort, wer als erstes ins Wasser hineinkommt. Also ist egal. Aber jedenfalls den Kranken heilt Jesus das zum Beispiel, und der geht auch auf dem See, ist auch eines, und das Brotwunder natürlich, die Speisung der 7000 und der Lazarus natürlich, die Auferweckung des Lazarus und so. Also aber nur ganz wenige, wie gesagt, ich schätze so 8 ungefähr, hätte ich einmal zusammengebracht. Vielleicht findet ihr noch ein 9. Aber dann sagt es uns bitte nachher, wären wir recht. Die Zeichen, die Zeichen stehen auf Liebe. Die Zeichen stehen nicht auf Sturm, die Zeichen stehen auf Liebe Gottes. Die Liebe Gottes drängt uns, hat Gott gedrängt, uns zu retten in seinem Sohn. Und diese Liebe Gottes, die drängt uns, die wir Jesus erfahren haben, anderen das Evangelium zu bringen. So wie diese Frau am Brunnen, die das weitergegeben hat, nicht für sich behalten hat, und der Menge dort oben in Kana gesagt hat, ob der nicht wohl der Messias, der Retter ist, der Heiland ist, der uns wirklich Heilung, wirklich das Leben bringen kann. Der Mann glaubte dem, was der Herr Jesus ihm gesagt hatte, und dann daran dürfen wir festhalten. Und wenn von allen Seiten sie uns mit feurigen Pfeilen beschießen und uns erklären, wie blöd wir sind, wie über vorgestern wir sind und wie mit uns überhaupt nichts anzufangen ist, weil wir vom Evangelium sprechen, weil wir von Jesus reden, weil wir vom Wort Gottes reden, dann lasst uns das einfach mit Freude annehmen, denn sie haben ihn so behandelt, sie werden uns so behandeln, aber gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir stark. Er lebt, Jesus lebt und Jesus ist Sieger. Amen.